Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
So, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Ich darf heute Mats begrüßen. Du treibst dich in Europa rum. Wo treffen wir dich denn heute an?
Ja, Grüße heute aus Straßburg. Hab mir hier dem französischen Fußball etwas gewidmet. War ja erst in Paris und jetzt in Straßburg, Ligue 2, Ligue 1 gesehen. Sehr interessante Eindrücke gesammelt, ganz anderer Fußball und ja, sollen aber heute keine Partien sein, so spektakulär war es nicht.
Sehr gut, dann starten wir direkt mal in der
Bundesliga.
Die Geißböcke haben am Wochenende eine heftige Abreibung bekommen im Signal Iduna Park. Bereits zur Pause stand es da schon 4:1, Haller mit einem Doppelpack. BVB ist jetzt neuer Spitzenreiter nach der Niederlage der Bayern gestern. Was sagst du dazu, Mats?
Ja, purer Wahnsinn. Also die haben da ordentlich was abgerissen in dem Spiel. Den Geißböcken wurden die Hörner mal ordentlich gestutzt, so kann man es glaube ich sagen. Und für mich ganz bedeutend die Rolle von Rafael Guerreiro. Wir werden da morgen auch im Podcast bei den Kollegen von Goal nochmal intensiver darauf eingehen. Der spielt ja momentan diese Achterrolle, wurde ja von der Linksverteidigerposition erstmal abgezogen und brilliert da jetzt im zentralen Mittelfeld. Also da gerne mal morgen reinhören bei den Kollegen von Goal, da geht es nochmal ein bisschen mehr um den Punkt. Und ansonsten Dortmund auf einem richtig, richtig guten Weg, haben es auch geschafft, den Ausfall jetzt von Brandt ganz gut zu kompensieren, der ja auch in einer absoluten Top-Verfassung war, auch Adeyemi jetzt ja schon seit mehreren Wochen verletzt. Also das fällt da gar nicht so richtig ins Gewicht. Man merkt, dass diese Rückkehr von Haller ein Riesenfaktor war, selbst wenn er nicht trifft, einfach extrem wichtig für die Mannschaft. Bälle festmachen vorne, klare Anspielstation und das ist das, was dem BVB lange Monate auch gefehlt hat, gerade eben in Spielen, wo so ein bisschen der Durchbruch ausblieb.
Genau, und dann haben wir jetzt auch noch einen spannenden Meisterschaftskampf in Deutschland. Endlich mal wieder. Weitermachen wir im Nachbarland von Deutschland in der
Eredivisie.
Da haben wir auch ein Spitzenspiel gesehen, und zwar zwischen Ajax und Feyenoord. Nach der frühen Führung für Feyenoord nach der 5. Minute hat Ajax die Partie vor der Pause da drehen können. Es folgte ein schneller Ausgleich nach dem Seitenwechsel und dann kam in der 86. Minute der entscheidende Treffer von Gertrudia. Vorher gab es aber eine starke Parade vom Ex-Schalker Timon Wellenreuther und es ist jetzt die erste Niederlage gewesen für Heitinga als Ajax-Coach.
Genau, auf nationaler Ebene wohlgemerkt, war es im Europapokal, sind sie ja auch schon ausgeschieden. Ganz im Gegensatz Feyenoord, die ja auch unter der Woche so ein spektakuläres 7:1 gefeiert haben, gegen Shakhtar Donetsk, da auch in die nächste Runde eingezogen in Europa. Also gerade Feyenoord momentan einfach in einer unfassbar guten Verfassung. Auch dieses Spiel hier gezogen, Big Points gelandet im Titelkampf. Und ich lege mich auch fest, nach diesem Spiel, Feyenoord wird Meister. Also ich bin mir da inzwischen sehr, sehr sicher. Sie haben es wirklich geschafft, die Abgänge aus dem Sommer zu kompensieren, was wirklich nicht auch überhaupt nicht einfach war. Aber es funktioniert einfach auf Teamebene richtig gut und ganz im Gegenzug dann Ajax, wo wirklich sehr vieles auch im Argen ist. Ja, es war jetzt die erste Niederlage auch in der Liga für Heitinga, aber trotzdem so wahnsinnig überzeugend war Ajax die ganzen letzten Wochen nicht. Teilweise trotz Dominanz nicht wirklich Chancen herausgespielt. Diesmal auch wieder ein klares Minus, was so das Schussverhältnis anbelangt. Also hier der Sieg für Feyenoord nicht unverdient und gerade in diesem Meisterschaftsrennen ein Faustpfand jetzt.
Absolut, jetzt hat man 6 Punkte vor Ajax. Weiter geht's etwas mehr im Süden in
La Liga.
Da hatten wir das Spiel Espanyol gegen Celta Vigo, was 1:3 endete. Espanyol rutscht damit immer tiefer in den Abstiegskampf und bei Celta Vigo trifft Gabri Veiga zum 0:1. Den hatten wir vor einigen Wochen mal zur Beobachtung empfohlen. Espanyol bei Schüssen, Pässen und Dribblings aber eigentlich statistisch überlegen, oder Mats?
Genau, waren da schon einen Tick besser, aber ich möchte auch vor allem noch mal ein paar Worte über Veiga und auch dieses unfassbar spielstarke zentrale Mittelfeld von Vigo verlieren. Er spielt ja gemeinsam mit Fran Beltran auf dieser Position der Doppel-Sechs, wenn man so möchte, wo beide ja immer mal wieder auch den Weg nach vorne suchen und gerade Vega mit seiner Schusstechnik einfach unglaublich stark, unglaublich clevere Laufwege, die er wählt im Spiel, also wirklich absolut überragend und so, ja, einer der absoluten Rookies dieser Rückrunde, Gewinner des Jahres, kann man eigentlich jetzt schon sagen, in den Top 5 liegen, kam so wirklich aus dem Gar nichts und ja, treue Podcast-Hörer haben ihn schon länger auf dem Schirm und jetzt, wo es bei Vigo auch bergauf geht, hängt es auch, ja, das muss man so deutlich sagen, mit seiner Performance zusammen in den 70 Minuten, die er gespielt hat, auch wieder einige Akzente gesetzt und eben auch dieses wichtige Führungstor erzielt, das dann den Weg zum Sieg auch geebnet hat. Und ich bin mal sehr gespannt, wo sein Weg hinführt, weil da dürften jetzt inzwischen schon einige Top-Vereine, gerade natürlich aus Spanien, an ihm dran sein.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir blicken erstmal weiter in den Abstiegskampf von La Liga und da hat Sevilla erneut verloren. Munir und Ünal treffen dafür Getafe, bringen den Sieg und drei wichtige Punkte. Sevilla hat aber auch da wieder 63% Ballbesitz, ca. 225 Pässe mehr als der Gegner, war eigentlich mal wieder vom Feldanteil her überlegen, hat das wieder nicht nutzen können. Also das Muster wiederholt sich da auch anscheinend.
Das Muster wiederholt sich und das dürfte jetzt auch Konsequenzen haben. Was ich gehört habe, ist, dass Jorge Sampaoli da kurz vor der Entlassung steht in Sevilla. Dort soll Mendy Bilar übernehmen, ein recht erfahrener Trainer. Also auch hier scheint man das Projekt direkt wieder im Keim zu ersticken mit Sampaoli, den ich für einen sehr, sehr guten Trainer halte, der eigentlich auch ganz gut zu der Mannschaft passt. Aber man beweist ja auch einfach wieder keine Geduld. Und das Problem, was sie eigentlich schon im gesamten Vorjahr auch hatten, ist halt einfach, es sind viel zu viele Querpässe. Es ist wirklich unglaublich, dass Sevilla da einfach es überhaupt nicht schafft, in die Vertikale mal reinzukommen, wirklich schnelle Passkombinationen mit Zug zum Tor zu entwickeln. Das funktioniert, wenn dann wirklich nur über die Außen und wenn dieser ja, Zahn gezogen wird durch Doppeln auf den Außenbahnen, was jetzt Getafe auch getan hat in dem Spiel, ja, dann geht auch einfach sehr, sehr wenig. Und es waren mal wieder zwei Fehler im Aufbau, die Gegentore gekostet haben, wenn man so möchte. Und momentan ist es wirklich nicht so schwer, die sinnvollste Taktik gegen Sevilla sich zurechtzulegen, weil genau diese Ballverluste gibt es Spieltag für Spieltag und immer wieder sind sie der Genickbruch für die Mannschaft aus Andalusien, die damit ja auch weiterhin im Abstiegskampf verbleibt. Also es bleibt da unten relativ eng, nachdem sie ja sich kurzzeitig ein bisschen Luft verschafft haben, ist es jetzt wieder ja, sehr dicht zusammengerückt, das Feld der Abstiegskandidaten.
Absolut. Und damit springen wir an die Tabellenspitze, denn am Wochenende stand auch das El Clasico an. Da sah es lange nach einem Unentschieden aus, aber dann kam Lewandowski mit seinem Hackenpass auf Keita Balde, der dann auf Franck-Yannick Kessié weiterleitete und der dann zum 2:1 in der Nachspielzeit genetzt hat. Da sind natürlich dann alle Emotionen durchgegangen, war natürlich ein gutes Tor für Barca. Und nach Statistiken hatte Barca auch die Nase vorn.
Genau, das geht schon in Ordnung. Dieser Sieg, insgesamt ja auch Thibaut Courtois, den man hervorheben muss, der noch einige Schüsse entschärfen konnte, gerade auch aus der Distanz, aber Barca echt mit sehr viel Dynamik unterwegs gewesen, gerade Rafinha hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen, immer wieder mit diesen schnellen Bewegungen nach innen, ansatzlos und dann auch relativ schnell den Abschluss gedrückt, wollte ich schon bald sagen, den Abzug gedrückt, also das hat richtig Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz auch eine sehr, sehr brenzlige War-Situation, also mit dem Videobeweis kurz vor Schluss, glaube ich, es war in der 86. Minute, als Real eigentlich in Führung gegangen ist, eine ganz, ganz knappe Abseitsposition, dann eben, ja, dieses Spiel zugunsten vom FC Barcelona ausgegangen, aber wie gesagt, rein von den Spielanteilen her auch verdient und das dürfte jetzt auch der entscheidende Schritt sein Richtung Meisterschaft für Blaugrana, die ansonsten ja wieder defensiv eine sehr starke Partie gezeigt haben und nur durch das Eigentor von Araujo ihr Gegentor gefangen haben.
Ja, das stimmt. Weitermachen wir in der
Premier League.
Und da gab es ein ziemlich wildes Spiel. Die Tottenham Hotspurs verspielen eine 3:1-Führung gegen den Tabellenletzten aus Southampton. Ward-Prowse trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit vom Punkt zum 3:3-Endstand. Die Saints hatten aber, fand ich überraschenderweise, 35 Dribblings und davon waren sogar 18 erfolgreich. Die Spurs dagegen nur mit 15 Versuchen und 10 erfolgreichen Dribblings.
Ja, schon auch ein Punkt, sicherlich. Was hier aber wirklich eklatant ist, dass du dir so eine Führung natürlich niemals nehmen lassen darfst. Also da sollte die Mannschaft von Antonio Conte auch erfahren genug sein. Und genau das hat er auch im Interview danach angemerkt. Es war wirklich ein 16-minütiger Rant über seine eigene Mannschaft, den er da von sich gegeben hat. Hat wirklich ja alles an Grund und Boden geredet, auch dem Team vorgeworfen, dass sie kein Team ist, dass jeder für sich kämpft und dass dieser Verein ja so vor sich hin dümpelt. Und genau dieses Gefühl, das wird man nicht los, wenn man sich die Spurs in den letzten Jahren auch anschaut. Die hatten jetzt ja wirklich einige sehr hochkarätige Trainer, darunter ja auch Pochettino, der bis ins Champions-League-Finale gekommen ist mit einer sehr ähnlichen Mannschaft, wie sie auch jetzt ja noch zusammengestellt ist. Jose Mourinho zwischendurch Trainer gewesen und jetzt eben Antonio Conte, also wirklich die Creme de la Creme europaweit, die dort auf dem Trainerstuhl postiert, und alle schaffen es nicht so richtig, aus den Spurs einen ernsthaften Meisterkandidaten zu machen. Und aus meiner Sicht liegt es daran, und da habe ich mit Quirin auch unter der Woche drüber gesprochen, dass einfach die Kaderqualität zu gering ist. Also es ist für mich auch nicht nur auf diesen Teamgeist zurückzuführen, sondern auch einfach darauf, dass man es einfach komplett verfehlt hat, richtige Topspieler dazu zu holen, um Kane, um Heung-min Son herum ein absolutes Gewinnerteam aufzubauen. Da sind mir viel zu viele Spieler dabei, die eine gute Qualität haben, aber eben keine sehr gute. Und genau das hat sich jetzt ja auch in der Champions League gezeigt, wo man da auch die Säge streichen musste. Also bei den Spurs momentan einiges im Argen, und ich bin sehr gespannt, ob der Vertrag von Conte, der ja im Sommer ausläuft, verlängert wird oder ob es da jetzt zum Bruch kommt in der Länderspielpause.
Da bin ich auch mal gespannt. Das Interview war ja schon sehr feurig. Genau, und vom italienischen Trainer gehen wir direkt mal in die
Serie A.
Und da hat Udine Milan mit 3:1 schlagen können. Am Ende der ersten Halbzeit gab es da einen spannenden Schlussspurt. Udine war durch ein frühes Tor von Pereira in Führung gegangen. Dem vorher gingen zwei Patzer von Tomori. Erst hat er sich einmal an der Mittellinie verschätzt und ist dann im 16er stehen gelassen worden. Es folgte dann am Ende der ersten Halbzeit ein Handelfmeter für Milan nach Videobeweis, bei dem Ibrahimovic erst vom Punkt gescheitert ist. Der Elfmeter wurde dann aber wiederholt, weil Beto zu früh in den Strafraum eingelaufen war. Der Udine-Trainer sah dann sogar noch die rote Karte, weil er sich da sehr herzlich drüber aufgeregt hat. Ibrahimovic hat dann aber vom Punkt genetzt und sein erstes Saisontor erzielen können. Im Gegenschlag aber direkt hat Beto seinen Fehler wieder gut gemacht und in der 45+6 dann die 2:1-Führung erzielt. Und die Vorentscheidung kam dann in der 70. Minute durch den Ex-Kellner Ezebue, und damit war Milan geschlagen.
Ja, einmal mehr, muss man sagen. Ich glaube, Milan haben wir hier auch zur Genüge schon thematisiert in diesem Podcast. Purer Wahnsinn, immer wieder Formschwankungen, jetzt auf jeden Fall erfreulich, dass Zlatan mal wieder gestartet ist, auch von Anfang an, aber diese Mannschaft von Udine, die macht auch richtig Spaß, also da gibt es immer wieder Spiele, wo sie wirklich ein Highlight setzen können, ja auch zu Saisonbeginn schon richtig stark performt, und ja, zum einen Lazar Samardžić, der sich ja leider für die serbische und nicht für die deutsche Nationalmannschaft vor kurzem entschieden hat, auch wieder ein gewichtiger Teil gewesen und vor allem ein Spieler, den man ganz klar auf dem Radar haben sollte, und das ist Destiny Udoji auf der linken Schienenposition bei Udine, der da auch wieder für mächtig Betrieb gesorgt hat, hatte ja mit Salemakers auch einen recht offensiven Gegenspieler, ist immer wieder auf der Seite auch durchgebrochen, also der macht richtig Spaß und wird übrigens ja im Sommer dann zurück zu den Spurs gehen. Ist ja nur verliehen an Udinese Calcio. Ja, und dieses Spiel, auch mal wieder ein Abbild von Milan in sehr vielen Wochen in der Saison, einfach sehr inkonstant. Und das, ja, wird auch dazu führen, dass sie, und ich glaube, das kann man jetzt auch schon sehr sicher sagen, ihren Meistertitel nicht verteidigen werden. Dazu einfach, ja, wie gesagt, zu viele schwankende Leistungen im Saisonverlauf. Da geht es jetzt natürlich vor allem darum, den ja, die Position 4 zu festigen, die er dann zur Champions League berechtigt. Und vielleicht geht in der Champions League-Saison ja auch noch eine ganze Menge. Da geht es ja gegen Napoli.
Das stimmt. Und genau da machen wir jetzt im Prinzip auch weiter, und zwar in der Spitzengruppe der Serie A. Da gab es noch das Derby in Rom. Das war sehr umkämpft. Am Ende hat Lazio 1:0 gewinnen können und steht nun auf Rang 2. Der Knackpunkt der Partie war die gelb-rote Karte für Ibanez in der 32. Minute, würde ich sagen. Es gab zwar immer wieder kleinere und taktische Fouls, aber ihm ist es dann insbesondere zum Verhängnis geworden, weil keiner hat sich die zweite Gelbe abgeholt außer er. Und Lazio hatte da deutlich mehr Spielanteile und sogar 69% Ballbesitz. Die Roma hatte immer wieder versucht, mit Kontern Nadelstiche zu setzen, war damit aber diesmal nicht erfolgreich.
Nee, Und man muss schon auch als neutraler Beobachter sagen, ist auch ganz gut so, dass sie damit nicht erfolgreich waren. Mit ihrem Fußball generell in der ersten Hälfte ja sehr, sehr wenig passiert. Dann eben nach der roten Karte, wie du schon sagst, ist Lazio natürlich mehr aufgekommen, haben dann ja auch nach der Hälfte das Führungstor markiert und sind danach auch relativ präsent geblieben. Also von der Roma eine sehr enttäuschende Leistung. Klar, einer weniger gewesen, aber die hatten da doch sehr wenig entgegenzusetzen. Und auch hier aus meiner Sicht zwei Mannschaften unterwegs, die kadertechnisch gar nicht mal unbedingt am Limit sind. Also für Lazio wirklich eine, ja, fast schon ein optimaler Saisonverlauf aus meiner Sicht, mit dem Kader doch so viel zu reißen, momentan auch sogar auf Platz 2 in der Tabelle zu stehen in Italien. Für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Da holen sie doch sehr, sehr viel raus. Und auch bei der Roma sind da doch einige Positionen dabei, gerade im Zentrum, Abwehrzentrum, Mittelfeldzentrum, wo es schon auch an der absoluten Top-Qualität mangelt. Also aus meiner Sicht dieser Kampf um die Champions-League-Plätze in Italien momentan auch mehr so ein, ja, Schneckenrennen, wo vielleicht sogar auch Juve jetzt doch nochmal eingreifen kann, die ja auch einen ganz guten Lauf momentan haben. Und wäre da nicht dieser Punktabzug gewesen, wären die ja auch auf Rang 2. Und das würde aus meiner Sicht leistungstechnisch sogar auch ganz ordentlich hinkommen, wenn man sich da die Saison momentan anschaut. Also ich bin von einigen italienischen Spitzenteams, abgesehen jetzt von Napoli, doch etwas enttäuscht in den letzten Wochen. Mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, das muss man sich auch mal überlegen, dass Juve nach dem krassen Punktabzug trotzdem noch wieder rankommt an die Champions-League-Plätze.
So ist es, so ist es.
Genau, und das letzte Spiel, was wir euch mitgebracht haben, ist da, wo Mats gerade ist, und zwar in Frankreich in der
Ligue 1.
Und zwar hat PSG gegen Stade Rennes 0-2 verloren. Die Startruppe unterliegt Rennes dabei durch Tore von Toko Ekambi und ausgerechnet Kalim Mwendo, der ja eigentlich von Paris kam. Die erste ist für Paris die erste Liga-Niederlage vor heimischem Publikum. Und ein besonderes Augenmerk sollte man vielleicht auch auf den Keeper von Stade Rennes legen. Steve Mandanda hat da eine sehr gute Partie gezeigt und 8 Schüsse auf sein Tor pariert, was bei der Paris-Offensive, denke ich mal, durchaus erwähnenswert ist.
Absolut. Also sehr generell ein ganz exotischer Torwart, muss man sagen, mit seinem Stil. Der ist ja wirklich richtig wie eine Katze, immer sehr, sehr beweglich in beide Ecken, wirkt auch immer richtig, richtig klein, ist ja sogar 1,87 groß. Ja, hatte da auf jeden Fall einen sehr guten Tag erwischt. Und auch hier, so ähnlich wie man es ja auch schon mal hatte bei Sevilla, wie bespielt man so eine Mannschaft bei Paris? Ja, auch ein bisschen anderes Rezept, wie man sie knacken kann, aber auch hier wieder lange Bälle hinter die letzte Kette oder in diese Schnittstelle zwischen den beiden Innenverteidigern zum 1-0 und nach einem Ballverlust schnell umgeschaltet, auch wieder viel Tempo gemacht, scharf vors Tor gespielt beim 2-0. Also es sind immer wieder selbe oder sehr ähnliche Muster, wie Gegentore fallen bei Paris, wo einfach der Topspeed in der Innenverteidigung komplett fehlt, wo auch hier die Zusammenstellung eine ziemlich außergewöhnliche war, wo ja Juan Bernat den rechten Part der Innenverteidigung gegeben hat. Ist ja eigentlich Linksverteidiger, also auch hier war man wieder ein bisschen, ja, wild zusammengestellt. Also auch hier insgesamt im Kader nicht wirklich, ja, gut gearbeitet worden. Auch sehr viele Verletzte, Marquinhos, Ramos und auch Kimpembe, alle nicht dabei. Hier muss Paris definitiv nachlegen im Sommer, wo ja dann auch spätestens 24 alle Verträge von den Innenverteidigern auslaufen. Also hier brauchen sie mehr Tempo, sie brauchen jemanden, der auch nochmal jemanden wieder einfängt, einen gegnerischen Stürmer, der enteilt ist. Aus meiner Sicht da wirklich eins der absoluten Kernprobleme, weswegen man dieses Spiel auch verloren hat.
Lassen wir uns mal überraschen, wen Paris da in die Stadt locken kann. Diese Woche haben wir kein Team der Woche mitgebracht, sondern ein Team not to watch, und das ist der FC Valencia. Das Team liegt auf Platz 18 in La Liga. Am Wochenende gab es eine 3-0 Niederlage gegen Atletico. Selbst spektakuläre Spiele kann man nicht von dem Team erwarten, denn sogar wenn man verliert, ist es meistens nur mit einem Tor Unterschied. Also es ist nicht mal so, dass man irgendwie große Klatschen kriegt. Mats, was ist aus dem einzigen Dauergast im Europapokal nur geworden?
Ja, ganz genau so ist es, wie du es beschreibst. Also es ist wirklich eine Mannschaft, die recht wenige Highlights in der Saison gesetzt hat. Wir hatten sie ja auch recht selten drin. Und das ist trotzdem richtig prekär. Man steht momentan ja auf einem Abstiegsplatz, hat sich da auch leider für keine Kontinuität entschieden. Aus meiner Sicht war man da mit Pepe Bordalas in der letzten Saison auf einem ganz ordentlichen Weg. Der Fußball war nicht sonderlich schön, der war nicht ansehnlich, aber der hat zumindest dazu geführt, dass man im Tabellenmittelfeld irgendwo eingelaufen ist. Und ja, es war zu wenig. Man hat es versucht mit Gattuso, hatte spielerisch da auch einige Erfolge, in der Punkteausbeute eher weniger. ja, ist dann auch wieder einen neuen Weg gegangen, wieder den Trainer gewechselt. Und diese ja, fehlende Kontinuität auf der Trainerposition und auch im Kader führt jetzt leider dazu, dass man sehr tief im Abstiegskampf drin hängt. Viele Leihspieler dabei, auch Spieler, die schon mal aussortiert wurden, die eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen sollten, jetzt aber ihre Chance bekommen, weil einfach andere Spieler verkauft wurden. Also da ist extrem vieles im Argen. Ich mache mir echt große Sorgen, neben Sevilla, auch um den FC Valencia, dass man die vielleicht nächste Saison sogar zweitklassig sieht. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, obwohl man eigentlich einige spannende Spieler hat. Aber wie gesagt, das Problem, dass dort eben zu viele Spieler geliehen sind, mit denen man dann logischerweise auch keinen Wiederverkaufswert generieren kann, die sind nach dem Sommer nämlich weg.
Absolut, das ist natürlich ein schwieriger Weg. Aber kommen wir zu erfreulicheren Dingen, und zwar unserem
Spieler der Woche.
Und das ist Lois Openda. Der konnte am Wochenende mit einem Doppelpack für Lens erfolgreich sein. Er ist endlich Spieler der Woche geworden. Wir hatten ihn zuvor immer mal wieder erwähnt. Da hat immer jemand anders die Nase vorn gehabt. Deswegen freue ich mich da ganz besonders. Ja. 28 Spiele hat er in dieser Saison gemacht in der Liga. 14 Tore und 2 Vorlagen erzielen können. Ist belgischer Nationalspieler und 23 Jahre alt. Da können wir noch einiges erwarten, oder Mats?
Vollkommen. Und ja, auch ein ganz, ganz spannendes Spielerprofil. Durchsetzungsstark, feilschnell. Super Konterstürmer, der aber auch in der Lage ist, eben mal einen Ball festzumachen. Also ein ganz, ganz ja, interessanter Mix, kann man sagen. Kann ja auch viel über den Flügel kommen, bewegt sich sehr viel, mobiler Stürmer. Also da wirklich ein tolles Gesamtpaket. Und jetzt eben mit 5 Toren innerhalb von 6 Tagen, nachdem er ja in der Vorwoche auch schon dreifach getroffen hat. Also da ist mal jemand on fire. Und ja, bin sehr gespannt, ob es jetzt noch so weitergeht in der Saison, weil ich glaube, dann dürften auch einige andere Kaliber nochmal auf den Plan rücken. Und für Lens natürlich ein grandioser Transfer, wo man auch schon im letzten Sommer gratulieren konnte. Das war abzusehen, weil Openda auch schon bei Vitesse Arnhem ja extrem stark performt hat. Auch einen sinnvollen nächsten Schritt jetzt gemacht. Also es sieht wirklich nach einer ganz, ganz guten Karriereplanung aus. So soll es sein. Und ja, viel Erfolg an der Stelle weiterhin.
Genau, und unser
Wants to Watch der Woche
ist Folarin Balogun und auch ein Stürmer aus der Ligue 1. Trotz der 1-2 Niederlage für Stade Reims ist er unser Wants to Watch der Woche geworden, war Torschütze, 21 Jahre ist er alt, 17 Tore hat er bis jetzt geschossen, in 2 Vorlagen gemacht, in 27 Spielen, ist ausgeliehen von Arsenal. Schafft er den Sprung in die Premier League im Sommer?
Ja, ich lege mich da fest, bin mir sehr sicher, dass er das schaffen wird. Ob es dann beim FC Arsenal ist oder woanders, das wird man, denke ich, sehen. Das hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, was die Gunners planen. Ob man ihn auch stärker sieht als in Ketia beispielsweise. Ob man Gabriel Jesus direkt wieder verkauft. Das sind so Fragezeichen, die sich da natürlich momentan stellen. Aber es spielt eine wirklich hervorragende Saison. Auch wenn diese Serie von Will Still jetzt ein Ende gefunden hat in der Niederlage gegen OM. Trotzdem Reims mit einem starken Spiel. Die haben auch wirklich alles versucht, nochmal zurückzukommen. Balogun auch sehr häufig mit dem Führungstreffer. Auch eine Qualität für einen Stürmer, der nicht nur dann trifft, wenn die Mannschaft eh schon 2-0, 3-0 führt, sondern der auch so als Dosenöffner fungieren kann. Ein wahnsinnig breites Skillset als Stürmer, finde ich ganz, ganz spannend und sollte man auf jeden Fall auch weiter auf dem Schirm haben.
Ja, das klingt echt spannend. Und zu Will Still, auch der beste Football-Manager, verliert mal ein Spiel. So ist das. Dann noch ein kurzer Ausblick unter der Woche oder generell auch am Wochenende ist Länderspielpause in den nationalen Ligen. Deutschland spielt am Samstag gegen Peru. Und Marokko trifft auf Brasilien. Ich glaube, das sind 2 relativ spannende Spiele. Und auch Ibrahimovic zaubert immer noch für die schwedische Nationalmannschaft. Da kann man bestimmt auch mal reinschauen. Und damit übergebe ich dir die letzten Worte.
Definitiv. Genießt die Länderspielpause. Schaut euch ein paar interessante Spiele an und natürlich auch Spieler. Und dann geht's danach in die heiße Phase, in den Schlussspurt der aktuellen Saison. Bis dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.